Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Julius Lukas, ich bin Host dieser Sendung, dieses Podcasts. Und vor mir sitzt Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung. Und Chris Kitsche ist heute auch mal wieder dabei. Hallo Chris, hallo Fabian.
Seid gegrüßt.
Hallo, ich bin etwas erkältet. Falls
du nicht denkst, ich habe dir vorher gesagt, da klingt deine Stimme sogar besser. Nein, deine Stimme klingt immer toll, aber heute
klingt noch so wie Johnny Cash.
Ja, oder? So eine kleine Note mit drin. Eigentlich ist es doch schön. Okay, wir nehmen auf, jetzt weiß ich das Datum wirklich nicht. Doch, 15.09. Am vergangenen Freitag, schon wieder zwei Tage her, war das Chemiespiel gegen Chemie Leipzig, über das jetzt ausführlich zu reden sein wird. Aber wir sind erstmal überhaupt nicht sportlich, was ja wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören, wissen. Denn es gab leider extrem unschöne, nervige, dumme Szenen am Ende des Spiels oder eigentlich schon dann dazwischen und davor und danach und überhaupt. Genau, also es geht natürlich um die Randale. Die Chemiefans haben dazu beigetragen, also auf beide Chemiefanlager sozusagen. Genau, wir wollen das ein bisschen aufrollen und ja, Fabian, du warst im Stadion.
Ja.
Nimm uns mal oder erzähl mal so ein bisschen, was war da los, damit du erstmal so vielleicht für alle, die es noch nicht gehört haben, wo ich es jetzt oder nicht gesehen haben, es gab ja auch viel Videomaterial dazu, dass du uns alle mal mitnimmst in die Situation vom Freitag.
Wer glücklicherweise vielleicht in dem Fall jetzt auf einem langen Urlaub war und jetzt,
jetzt auf dem Rückflug
den Podcast anmacht, ohne Smartphone. Ja, also es ging ja eigentlich schon vor dem Spiel los, das können wir vielleicht auch gleich kurz nochmal sagen, dass es ja schon eine längere Vorgeschichte hat, aber wenn wir jetzt mal nur auf Freitagabend gucken, ja, war das eigentlich schon abzusehen mit Eintreffen der Chemiefans, also der Gäste-Chemiefans von der BSG im Stadion, weil die kamen schon komplett in Schwarz und teilweise vermummt da in den Gästeblock rein und stürmten gleich in Richtung der Gitter.
Da war schon die Stimmung so ein bisschen gesetzt.
Das war schon klar, hier, wir sind eigentlich darauf aus, irgendwie jetzt hier Bambule zu machen. Und dann flogen auch schon die ersten Böller und dann gab es auch schon die ersten Handgreiflichkeiten, flogen auch schon Pyro-Gegenstände in die Heimfans, da marschierte schon die Polizei auf, also alles noch weit vor Anpfiff. Und dann war damit erstmal so ein bisschen Ruhe, dadurch, dass halt die Polizei schon da komplett als Kette dann stand zwischen dem Gästeblock und dem Heimbereich, muss man ja auch sagen. Vielleicht das nochmal wichtig zu erwähnen, der Heimbereich da neben dem Gästeblock ist ja jetzt kein Ultra-Block, wo jetzt, sag ich mal,
genau, man trifft da im Zweifelsfall die Familien und also die Leute, die mit Kindern, mit Eltern, keine Ahnung, wem da unterwegs sind und haut denen dann irgendwelche Pyro-Zeug an den Kopf.
Und es sind ja auch wirklich Leute verletzt worden durch die Pyrotechnik. Also ja, es ist einfach, ja, es ist sehr viel Asoziales und einfach strafrechtlich Relevantes da passiert und damit ging es halt los. Dann war dadurch erstmal ein bisschen Ruhe, dadurch, dass die Polizeikette da stand. Es ging dann immer doch mal während des Spiels noch weiter Böller hoch aus dem Chemie-Fanblock. Dann auch ja dieser Pyronebel, erst grüner und dann auch roter, was ja auch so ein bisschen kurios ist, irgendwie roter Nebel beim HFC, aber gut. Ja. Und dann ging es halt nach Abpfiff, ging es dann so richtig los. Dann war es auch chaotisch. Es ist teilweise echt schwierig, das so im Einzelnen zu sagen, was jetzt eigentlich alles passiert war, weil es war so viel auf einmal. Und es gibt ja auch zig Videos, die jetzt kursieren, wo dies und jenes zu sehen ist. Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, die Chemiespieler sind dann da nach dem Spiel in Richtung Block, so sich zum Bedanken. Und dann haben aber die Fans, warum auch immer, statt einfach zu klatschen und sich zu freuen über den ersten Punkt, der sehr unerwartet kam.
Also wir sind Chemie Leipzig.
Ja. Genau, Chemie Leipzig. Also gestern muss man BSG vielleicht lieber sagen als Chemiefans, ist ja echt ein bisschen verwirrend. Oder Leipziger Fans. Haben dann eine Leuchtrakete erst aufs Feld geschossen, also auf den Rasen, so in Richtung Mittelkreis, wo HFC-Spieler standen, zum Glück niemanden getroffen. Und dann auch eine Leuchtrakete noch in Richtung wieder der Heimbereiche. Und daraufhin sind dann HFC-Fans aus dem Ultrablock freigedreht, sind da über die Mauern drüber, auch dann von den Ordnern nicht wirklich irgendwie daran gehindert worden, waren zu wenig oder nicht entschlossen genug. Das kann ich tatsächlich einfach nicht beurteilen, weil es alles so schnell ging. Und dann waren halt, ja, die Rede ist so von 100 Fans, die dann auf den Rasen sind und teilweise in den Innenraum und wollten halt Richtung Gästeblock und da
sind doch relativ weit gekommen, muss man sagen. Also manche sind ja übers Feld, manche auch außen rum und waren dann schon relativ nah dran am Gästeblock.
Genau. Und dann kam halt noch mehr behelmte Polizei und aber es war alles sehr chaotisch, bis die da die Lage im Griff hatten, kam es halt auch zu Zusammenstößen mit Spielern von Leipzig, was halt auch eine neue Dimension irgendwie ist.
Ja, die standen ja quasi noch alle auf dem Feld nach dem Spiel, wie das dann immer so ist. Und dann kam auf einmal, wurde es chaotisch, kamen ganz viele Leute von allen Seiten hinzu. Man wusste erstmal nicht so richtig, wer jetzt was ist.
Was dann von oben, also was ich quasi mit eigenen Augen dann erstmal so in dem ganzen Cast sehe, dass sie dann auf einmal halt alle losgerannt sind, die Chemie-Spieler, also die Leipziger Spieler mit Volltempo in die Katakomben und dann auch die HFC-Spieler nach und nach rein sind. Wie es sich ja dann später gezeigt hat, gab es da zu richtigen Zusammenstößen, teilweise auch, wo die Chemie, also die Leipziger Spieler, auch ausgeteilt haben Richtung HFC-Fans.
Ein Fan lag auch am Boden, soll irgendwie da
getreten, Schläge, geschlagen Schritte worden sein.
Gekriegt haben von Chemie-Spielern, also Chemie-Leipzig-Spielern, was ja schon echt crazy
dann,
ist.
Dann, was auch auf einem Video recht deutlich zu sehen ist, dass Fabrice Hartmann, HFC-Spieler, der verletzt gefehlt hat, dann einen der in die Kabine flüchtenden Leipziger Spieler noch irgendwie so halb umgecheckt hat, also so ein bisschen so Bodycheck noch gegeben hat und ja, dann irgendwann war halt mit Polizei, die dann da eine Kette gemacht hat vor dem HFC-Heim-Ultra-Block und allem war dann irgendwann ruhig. Dann flogen zwar waren immer noch Böller zu hören, ich war dann irgendwann unten in der Mix-Zone, wo man dann natürlich nicht mehr ganz so viel sieht, aber dann musste ich dann als Reporter irgendwann auch die Entscheidung treffen, gut, ich guck mal, wie jetzt da unten die Lage ist, was da vielleicht so an Stimmen oder Szenen noch zu sehen ist. Aber da ist dann anscheinend auch da nichts mehr wirklich passiert und dann war Zeit für die Bilanz, über die wir dann gleich auch noch sprechen
genau,
werden. Aber das war so in Kurzfassung, was so alles sich abgespielt hat. Ja.
Genau. Vielleicht können wir da nämlich auch noch mal ein bisschen zur Vorgeschichte gehen. Chris, du warst ja beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams dabei, da kam es ja auch schon zu Vorfällen.
Das war dann vor allem dann nach dem Spiel, dass eben aus dem Chemieblock eine Leuchtrakete.
Welche Chemie?
Chemie Leipzig, jetzt zur Erklärung, wenn ich davon spreche, dann meine ich jetzt immer Chemie Leipzig. Eine Leuchtrakete aus dem Block aufs Spielfeld gegangen ist und auf der anderen Seite, dass von den HFC-Fans ein Böller neben einem Chemiespieler, also Chemie Leipzig, detoniert ist. Auch eine sehr unschöne Vorgeschichte beim letzten Spiel. Jetzt am Freitag, ich habe das so erlebt, ich war unterwegs, erstmal nur das Ergebnis mitbekommen, dachte schon unschön, wahrscheinlich kein gutes Spiel. Dann sind die ersten Videos auf Facebook so aufgeploppt, konnte man erstmal wirklich nicht glauben, hat so ein bisschen an so, ohne da jetzt zu sehr zu pauschalisieren, an so Szenen in Osteuropa erinnert. Das ist ja wirklich, dass Spieler dann angegriffen werden, ist irgendwie schon nochmal ein anderes Ausmaß, andere Kategorie, die man jetzt irgendwie noch nicht so gesehen hat.
Ja, absolut. Absolut verrückt.
Vielleicht kurz noch zu erwähnen, woher kommt das überhaupt? Also HFC und Chemie Leipzig, natürlich eine lange Rivalität. HFC sind ja auch beste Kumpels von Lok Leipzig, dem Erzrivalen von Chemie.
Genau,
und
dann ist
ja
auch politisch
so ein bisschen auf sag ich mal, anderen Spektren. Und da gab es auch früher schon das Zaunfahren, geklaut worden sind, was schon, glaube ich, 20 Jahre inzwischen erst. Also es ist schon eine lange Rivalität und auch so ein bisschen, wer ist die einzig wahre Chemie, die da immer so mitschwingt. Und aber das könnte man natürlich auch einfach nur sportlich lösen und diesen ganzen Scheiß da drumherum halt lassen, aber es ist anscheinend nicht möglich.
Hast du auch gefühlt, dass es jetzt irgendwie wieder häufiger vorkommt, solche Vorkommnisse, oder ist das jetzt nur mein Gefühl?
Na, man muss natürlich sagen, der dritten Liga, es gab es ja jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viele Derbys, dadurch, dass viele Ostteams ja abgestiegen sind oder aufgestiegen sind. Also gegen Dynamo konnte es auch immer, da war es aber die letzte Mal tatsächlich, wenn ich jetzt, mag man mich korrigieren, wenn ich jetzt was vergessen habe, war es aber relativ ruhig. Auch gegen Aue ist es eigentlich immer, weil das halt auch irgendwie anscheinend nicht ganz so emotional ist, ist halt Rivalität, aber halt nicht dieses, wie man es halt jetzt gegen Jena und Chemie anscheinend, ich stecke ja in diesen Fanszenen nicht drin, scheint das dann doch nochmal irgendwie eine andere Emotionalität auszulösen, da sich zu messen. Und diese Spiele hatte man halt jetzt lange nicht und hat man jetzt halt wieder regelmäßiger.
Genau, du sagst gerade Jena, da gab es ja auch die entsprechenden Ausschreitungen, über die wir auch schon gesprochen hatten, die den HFC am Ende ja auch dann ordentlich Geld gekostet haben, nämlich wie viel waren es?
Ich habe es nochmal nachgeschaut, 18.700 durch den Norddeutschen Fußballverband als Strafe.
Genau.
Und vielleicht da noch erwähnend, wo das eigentlich Chris besser sagen kann, weil der da sich dahinter klemmt, weil der war ja auch damals vor Ort. Die Polizei ermittelt, glaube ich, immer noch, ne, Chris? Also das Strafrechtliche ist da noch nicht abgeschlossen von dem Spiel. Wenn wir da kurz noch den Abzweig nehmen.
So ist es. Also es gab ja da in einer Stellungnahme schon die Äußerung, dass da erste Personen ermittelt wurden. Aber der Prozess läuft jetzt immer noch weiter. Also da gibt es ja auch mehrere Zuständigkeiten, Staatsanwaltschaft in Gera, Polizei in Halle auch beteiligt, Polizei in Jena. Also
aber es wird halt noch ermittelt sozusagen, genau. Kannst du ganz nochmal sagen, was war da? das Problem oder was ist da vorgefallen?
Naja, das ist ja die berühmte Geschichte, dass HFC-Fans einen Zaunpfahl abgetrennt haben und dann in der Halbzeitpause da in den Innenraum gelangt sind. Ja, und dann gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei, mit Ordnern. Ja, klar gab es davor auch Auseinandersetzungen zwischen Blöcken, aber ja, vor allem auch, dass von den HFC-Fans da ja, Bolt-Böller und Leuchtraketen geschossen wurden, ja.
Genau, also da schon etwas, was dem Verein dann auch mit dieser Strafe, also jetzt noch nicht abgeschlossen bei den Ermittlungen, aber in der Strafe wehgetan hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt jetzt sozusagen? Und ihr habt ja, oder du vor allen Dingen, Fabian, hast ja schon intensiv quasi da mit allen Stellen gesprochen, was jetzt folgen könnte auf Grundlage dieser Ausschreitung, dieser Randale am Wochenende, am Freitag.
Ja, vielleicht kurz mal noch der Vollständigkeit halber, weil wir es nicht erwähnt haben, es war ja letzte Woche auch noch ein Landespokalspiel in Weißenfels.
Ja, stimmt.
Wo die HFC-Fans sich ja auch schon sehr unrühmlich verhalten haben, da auf irgendwie, ja, lass es 20, 30 Weißenfelser-Fans gewesen sein, die halt so ein bisschen gepöbelt haben, wo ich dann halt sage, mein Gott, da muss man vielleicht auch mal einfach drüber stehen, aber nein, ist anscheinend auch nicht möglich, wäre es ja auch fast zu Zusammenstößen gekommen, musste auch die Polizei eingreifen. Also wir reden jetzt schon über den dritten Vorfall innerhalb von, ich sag mal, April war das Jena-Spiel, wo Polizei und HFC und Randale irgendwie in Zusammenhang erscheint, was, ja, gut. Also jede Werbung ist gute Werbung, sagt man ja manchmal. In dem Fall würde ich das
auf mal, die Werbung kann man, glaube ich, verzichten.
Gleich mal ein Fragezeichen stellen. ja, also was passiert?
Konsequenzen.
Ja. Konsequenzen. Polizei ermittelt natürlich, gab schon eine erste Bilanz dann Freitagnacht. Sie sagen, sprechen von 9 Körperverletzungsdelikten, 4-mal Sachbeschädigung, ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, wie das dann so im Behördendeutsch heißt, sprich auf einen Polizisten, sowie eine Beleidigung. Es gab wohl 3 Verletzte, 2 HFC-Fans, einer ist wohl von einem Böller, der halt da von den Leipziger Fans geschmissen worden ist, getroffen worden. Ein HFC-Fan, der auf dem Rasen halt dann ja mit den Leipziger Spielern aneinander geraten ist, nenne ich es jetzt mal. Also der wohl getreten und geschlagen worden ist, so sieht es zumindest auf Videomaterial aus. Und dann ein Ordner, der wohl auch von einem Leipziger Fan mit einer Fahnenstange getroffen worden ist und die mussten allesamt ins Krankenhaus. Mhm. Ja, also Polizei wird jetzt ermitteln, das wird dann irgendwann auch, wie wir es jetzt gerade bei Jena hatten, an die Staatsanwaltschaft gehen, wird aber, ja, man sieht, es dauert, bis da irgendwas bei rauskommt.
Ja,
na klar,
das ist ja bei allen Verfahren so oder bei den meisten.
Und NÖV ermittelt auch, logischerweise, wird jetzt ein Sportgerichtsverfahren geben, das ist, glaube ich, jetzt auch schon in der Mache. Da werden die Vereine sich wieder äußern müssen und dann ist die Frage, gibt es wieder eine Geldstrafe oder gibt es vielleicht auch mal mehr angesichts dessen, was da passiert ist?
Es wäre als mehr möglich.
Ja, eine Blocksperre wäre jetzt so das Erste, was man sich vorstellen könnte, heißt beim Rückspiel in Leipzig dann vielleicht keine Gästefans. Mhm. Dann, ja, wenn der HFC nicht aufsteigt und vielleicht auch nächstes Jahr in Halle dann keine Gästefans, wäre jetzt so eine Option. Dieses Maximum wäre natürlich Geisterspiel zu sagen.
Spiel was halt finanziell Fans. Ja dann auch sehr, sehr wehtut.
Ja, aber das wären jetzt halt mal so Möglichkeiten, wo man dann halt auch mal, wie ich finde, ernsthaft darüber sprechen muss, weil das halt so ein bisschen gefühlt mit Ansage passiert, wenn man sagt, beim letzten Spiel gab es schon und jetzt kommen halt die Fanlager, kommt da ein Fanlager und wollen halt auch nichts anderes irgendwie erreichen. Ja. Und
also, aber es wird auf jeden Fall.
Also, eine Geldstrafe für beide Vereine, das ist sicher.
Es wird auch auf beide Vereine treffen, logischerweise, weil ja die also von beiden Fanlagern da Aggressionen ausgingen, genau. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Also, das wird auch mindestens 5-stellig sein. Und das ist für einen Regionalligisten, ist das schon nicht wenig. Also wenn wir jetzt immer darüber sprechen, vielleicht kann man am Kader nochmal was drehen und ja, der HFC wälzt dann jeden Euro da noch manchmal um und dann ist das halt in solcher Stelle dann auch abgeflossen. Ne? Vielleicht einfach mal so zum, wo so ein Geld dann manchmal auch fehlt, ne? Wenn man dann sagt, ja, warum macht der HFC nicht nochmal was, warum holen sie nicht nochmal einen?
Das ist dann ein Grund, weil man halt für sowas Geld bezahlt, ja. Oder Geld bezahlen muss. Ja. Okay, aber da ist jetzt quasi, wie lange dauert sowas da ungefähr? Das geht wahrscheinlich schneller als die
NRV geht schneller als Staatsanwaltschaft. Ich weiß nicht mehr genau, wann die nach Jena damit um die Ecke gekommen sind. Das war aber auf jeden Fall noch, während diese letzte Saison gelaufen ist. Also ja, April, müsste ja dann irgendwie Mai oder so gewesen sein. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich würde jetzt mal vermuten, vielleicht im Oktober, dass da noch ein Urteil kommt.
Also beim NUFV wurde gesagt, das ist eine reine Formalie, dass das jetzt eröffnet wird. Das geht halt seinen üblichen Gang.
Mhm. Ja. Okay. Was ich noch darüber hinaus auch so ärgerlich finde, eigentlich ist dieses, das, also man kann ja zur Pyrotechnik stehen, wie man will. Ich finde das, wie gesagt, wenn es in der Hand bleibt und im Block, auch in Ordnung. Und damit macht man halt diese ganze Diskussion wieder komplett kaputt, weil natürlich alle, die sagen, Pyrotechnik gehört komplett verboten, halt durch dieses dämliche Rumgewerfe und so natürlich wieder total Futter kriegen. Also das nochmal noch so als Seitenaspekt, der auch total schade ist für die Fans, die halt Bock auf sowas haben und sich da auch ordentlich benehmen können. Ja. Das ist irgendwie echt ärgerlich.
Ja, und was mich jetzt, aber das ist jetzt ja, was mich so ein bisschen wieder gestört hat in den Stellungnahmen von den beiden Vereinen, ist so das Gefühl, ja, man sagt natürlich, es ist alles schlimm, aber dann sagt man erstmal, der HFC sagt halt, es war halt vor allem schlimm. Ist es ja auch, dass die Pyrotechnik da geworfen wird und dass die da halt irgendwie den Gästebereich demolieren, ist unentschuldbar. Aber dann kommt halt irgendwie so, ja, es darf trotzdem nicht zu einem Platzsturm kommen und dass dann Spiele angegangen worden sind, kommt halt in diesem ersten Stellungnahme nicht vor. Es soll jetzt noch eine zweite geben, weil jetzt die Aussage vom HFC, die sitzen auch heute, also heute Montag, zusammen mit Polizei und Stadiongesellschaft, Sicherheitsdienst und so weiter, Fanbetreuer und wollen das alles auswerten. Und dann soll es noch vor dem Chemnitz-Spiel am Mittwoch eine Bilanz geben. Vielleicht wird das dann nochmal anders thematisiert. Und bei Chemie war es dann ähnlich, ja. Da ging es dann erstmal darum, ja, diese Angriffe auf unsere Spieler, neue Qualität und das können wir nicht hinnehmen. Und da ging es irgendwie fünf Absätze drüber hinweg. Auch unentschuldbar, darf nicht passieren, ist absolut asozial. Und dann kommt so am Ende, ja, dürfen aber auch nicht Pyrotechnik als Waffe benutzen, aber HFC-Fans haben es ja auch gemacht. Dass dann einfach immer gesagt wird, ja, warum kommen unsere Fans da in den Block und haben nichts Besseres zu tun, als von Anfang an zu provozieren, als da Sachen durch die Gegend zu schmeißen, als das einfach mal so klar zu benennen, jeweils, wo sozusagen der eigene Dreck liegt, das würde ich mir dann manchmal zumindest wünschen.
Ja, sozusagen, das ist immer erstmal eine Opfererzählung, sich das selbst als Opfer zu sehen, ja, und dann und die eigenen Verfehlungen dann halt so ein bisschen in Nebensätzen mit zu erwähnen, aber auch nicht zu thematisieren. Ja, das ist total schade und ich glaube, da es liegt auch vielleicht ein Teil des Problems, dass man da halt nicht klarer genug sagt, dass man natürlich da auch bei sich selber anfangen muss, beziehungsweise das auch thematisiert.
Also ich hatte, wie gesagt, nur die Sicht von außen, aber mir ging das ähnlich. Also als ich die Stellungnahme gelesen habe, es war für mich mehr so wie so eine chronologische Abfolge, anstatt mal voranzustellen, ja, es wurden große oder Grenzen überschritten, dass man als Gastgeber so nicht tolerieren kann von den eigenen Fans. Ja, das hat mir auf jeden Fall auch gefehlt.
Vor allem, weil sich die Vereine natürlich auch sonst immer für gesellschaftliche Werte einsetzen, so, also das ja auch von den Verbänden sowieso, aber auch von den Vereinen hochgehalten wird und dann sollte man es in solchen Fällen vielleicht auch mal machen und da vorangehen und zeigen, dass man die Verantwortung, die man da hat, auch ernst nimmt und auch für sich selber ernst nimmt.
Ja, weil, sind wir mal auf gut Deutsch, wenn ich manchmal mit Leuten spreche, die jetzt nicht so fußballaffin sind, denen dann erzähle, was da am Freitag haben, also die greifen sich an den Kopf, das kannst du keinem erklären, dass da irgendwie 500 Polizisten in so einem Stadion mit vollbehelmt rumlaufen und da irgendwie am Ende Pyrotechnik durch, das kannst du wirklich keinem erzählen eigentlich. Und also da muss man schon manchmal irgendwie, ja, sich an den Kopf greifen und sagen, ja, es ist schon viel Liebe und es wäre halt auch einfach nicht im Sinne des Sports zu sagen, wir machen nur noch Geisterspiele, aber wie viel Aufwand da eigentlich drinsteckt, weil irgendwelche Vollidioten, die irgendwie, weiß ich nicht, die irgendwie keine Erziehung genossen haben oder im Leben keinen Sinn haben, da hingehen und einfach ihre Asozialität ausleben, das ist wirklich manchmal einfach Wahnsinn.
Absolut, das ist sehr, sehr schwer nur zu erklären. Okay, so. Dann dennoch mit diesem, da haben wir uns jetzt ja sehr lange dran aufgehalten, aber ich glaube, es ist doch auch sinnvoll und das wert, das alles mal aufzuarbeiten, beziehungsweise auch diese entsprechenden Kritikpunkte zu erwähnen.
Ja, also ich würde wirklich hoffen, dass man es schafft und sich auch aus beiden Vereinen dann bemühen, anders vielleicht als in dem Statement durchmachen, da wirklich mal zu gucken, dass man möglichst viele von diesen Straftätern, sage ich es jetzt einfach mal, da auch selber versucht zu ermitteln und nicht nur auf die Polizei wartet und dann sagt, Stadionverbot, fertig, aus, haben in unserem Verein nichts mehr zu suchen.
Wir werden sehen, was passiert und genau, das war ja dann aber trotzdem auch noch ein Spiel da, was stattgefunden hat. Wie Chris schon angedeutet hat, kein besonders schönes aus HFC-Sicht, obwohl es natürlich einen Punkt gab. Aber 0-0, das Spiel, kann man, glaube ich, nicht mit zufrieden sein.
Nee, kann man nicht mit zufrieden sein. Also HFC 18 Punkte, Chemie 0 Punkte vor dem Spiel. Ich sag mal, man muss sich immer so ein bisschen versuchen einzupegeln, ne? Dass man nicht zu schnell zu kritisch wird. Also 19 Punkte nach 7 Spieltagen hätte, glaube ich, jeder unterschrieben.
Absolut.
Also das ist immer noch eine Top-Bilanz. Man hätte aber vielleicht eher gedacht, dass man den Punkt dann vielleicht in Erfurt holt oder in Greifswald und jetzt nicht gerade dann hier zu Hause liegen lässt. Weil man ja auch sagen muss, Lok ist jetzt punktgleich, Erfurt ist nur noch ein Punkt dahinter.
Das ist ja das eigentlich Ärgerliche. Man könnte ja wahrscheinlich viel besser damit leben, wenn die da hinten die beiden, und Jena ist ja auch gar nicht so weit weg.
Sind auch nicht weit weg.
Also wenn die nicht alle so Druck machen würden.
Scheint schon ein enger Meisterkampf zu werden und dann sind natürlich, jeder Ausrutscher kann am Ende dann teuer sein. Ne? Man muss schon sagen, also erstmal hatte man genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Damit fängt schon mal an. Also das ist schon mal ärgerlich. Also ja, schon allein die letzte, also nach dieser Ecke, wer es jetzt nicht direkt vor Augen hat, eine Ecke kommt rein, Stierlin köpft ihn quasi quer und der eingewechselte Ehrlich, ja, der leider sich noch nicht viel zeigen konnte, da hätte er seinen Moment gehabt und steht, glaube ich, 3 Meter vom Tor und köpft ihn halt genau dem Leipziger Torwart an den Kopf. Der muss ja nicht mal passieren, der steht halt einfach da.
Er muss einfach nur stehen.
Oder Bocabar in der ersten Halbzeit. Ja, das Tor ist eigentlich, es ist jetzt nicht leer, aber der Torwart steht quasi an einer anderen Stelle. Er hat einen freien Schuss aus 8 Metern und haut ihn halt gefühlt 20 Meter drüber. Also die Chancen war schon da und dann sagte auch Robert Schröder, der Trainer vom HFC, zu Recht, ja, eigentlich musst du eine dann machen und dann gewinnst du halt 1-0 und dann ist es halt irgendwie ja nicht schön, aber egal.
Nicht schön, aber 3 Punkte.
So war es halt nur einer. Der erste Punktverlust, den besten Start der Saisongeschichte, der HFC-Geschichte, werden wir damit nicht mehr erreichen können.
Ja, stimmt, das war ja 6 hatten wir ja schon mal. Und dann ja, aber man
hätte aber bis zu 10 kommen müssen.
Ja, bis 10 war es sogar.
Ja, und es war auch einfach spielerisch, war es dann letztendlich auch zu dünn. Also man hätte gewinnen müssen angesichts der Chancen, aber es war jetzt trotzdem auch keine gute Leistung, was dann auch keiner irgendwie beschönigt hat. Also auch Trainer Schröder war da am eindeutigsten noch eindeutiger als der Spieler, hat dann auch gesagt, ja, da war halt auch, da liegt Arbeit vor ihnen, da war vieles nicht ordentlich, was Passschärfe angeht, was so Freilaufverhalten angeht, was so Bewegung im letzten Drittel angeht, was so Entschlossenheit vor dem Tor angeht. Also da hat vieles nicht gepasst. Also das Kombinationsspiel war nicht gut. Die Spielmacher Kulke und Elesi hatten keinen guten Tag. Da waren viele Fehlpässe dabei. Im letzten Drittel hat irgendwie das Tempo gefehlt. Und dann, wenn du mal im Strafraum schon warst und hättest mal schießen können, gegen ja sehr defensive Leipziger, die wollten auch nur dieses 0-0, ist ja auch legitim nach dem Saisonstart. Ja, ja. Dann wurde dann doch nochmal ein Haken geschlagen, nochmal quer, dass es dann wieder verpufft ist. Also es war halt einfach nicht das, was du als HFC individuell eigentlich kannst, was man auch schon gesehen hat. Zum Beispiel gegen Zehlendorf hast du halt einfach nicht konsequent auf den Platz gebracht, sondern dich eher auf dieses Niveau runterziehen lassen, dich in diesen Rangeleien dann aufgehalten, diesen Nicklichkeiten dich da provozieren lassen, anstatt einfach zu sagen, wir sind fußballerisch besser und spielen die halt jetzt auseinander. Das war, ich glaube, das große Problem an diesem Tag. Und
hat da auch so ein bisschen deutlich, dass ein paar Leute gefehlt haben, also Schmiedemann, ja. Damelang und Hartmann?
Ja, also das war schon sichtbar. Schmiedemann, das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich, hat sich im Abschlusstraining vor dem Pokalspiel, wo er wahrscheinlich eh nicht gespielt hätte, aber natürlich ist er im Training dabei, bei einem Pressschlag einen Anriss im Knie zugezogen, also da ich würde mal sagen 6-8 Wochen, denke ich, wird das schon so sein, dass er fehlt. Vielleicht noch ganz am Ende der Hinrunde, aber könnte auch schon knapp werden. War ja der beste Spieler der ersten Saisonwochen. Ich weiß nicht, ob Chris mir widersprechen würde. Ich vermute nicht.
Da würde ich auch d'accord gehen. Also nochmal zu diesem Thema jetzt. Also für viele ist das Glas ja schon fast wieder halb leer. Was heißt viele? Für ein paar vielleicht. Halte ich jetzt wieder auch für übertrieben. Aber Hartmann, muss man auch sagen, in so einem Spiel kann der halt auch mal so ein Knotenlöser sein mit seiner individuellen Klasse. Da merkt man dann doch vielleicht das Fehlen.
Die aus dem Feld es ja auch hätten machen müssen. Ja, also ich meine,
ich möchte jetzt nicht zu sehr den Stammtisch bedienen, aber ein gewisser Jonas Niedfeld steht jetzt bei 7 Toren in 7 Spielen. ist natürlich die Frage, hätte er die auch beim HFC erzielt? Also das bei
Altglienicke. Letzte Saison hat das jedenfalls nicht gemacht.
Genau.
Kann man schon mal sagen, aber auch lange verletzt.
Schmiedemann, nicht nur in der Abwehr sicher, das war ja kein Problem gegen Chemie. Also Chemie hatte nicht eine Chance. Ja. Das muss man ja auch sagen. Aber der hat halt auch eine sehr gute Spieleröffnung mit seinem
Fuß. Ich wollte gerade sagen, der ist auch nach vorne sehr
Und der hat ja schon 2 Vorlagen. Der hätte sich vielleicht dann auch mal irgendwann eingebracht, aufgrund akuter Unterbeschäftigung. Ja, und Damelang und Hartmann haben halt auch ein Tempo im 1 gegen 1, was halt so ein bisschen dann auch gefehlt hat. Also Prolat hatte auch nicht seinen besten Tag, der auf dem linken Flügel. Und Cyril Akono, der wird nun leider immer sehr kritisch gesehen, hat jetzt da in dem Spiel auch keine Argumente liefern können als Vertreter von Damelang und Hartmann. Leider. Ich würde es ihm echt gönnen, dass bei ihm mal der Knotenplatz.
Ja, ist ja auch mega bemüht. Ja. Er ist immer bemüht. Der ackert ja richtig, aber irgendwie so richtig
Glück. Ihm halt nicht Glück
so gelingen, hat er nicht dabei.
Ist sehr oft hängen geblieben. Und dann hat es halt auch nicht diese Momente, die du halt dann manchmal brauchst, wenn ein Gegner so tief steht, dass halt mal einfach mal einer ausgespielt wird und dann verschiebt sich ja die ganze Abwehrstatik. Ja, ich sag mal, es gibt was Gutes auch zu sehen, bevor man noch über was Kurioses von diesem Spiel auch noch, was auch schon sehr
etwas Kurioses und eine Chance, aber das ist
vielleicht schon mal kurz noch die Personal abschließen. Also Damelang, der hat ja nur eine muskuläre Verletzung, Oberschenkel, sieht wohl ganz gut aus in Richtung Chemnitz am Mittwoch. Hartmann eher nicht, Schmiedemann sowieso nicht und auch Bocabaro, der hatte sich aber in den Zweikampf verletzt, musste zur Halbzeit raus, der war auch recht optimistisch, dass er wieder spielen kann am Mittwoch. Also vielleicht sieht es dann auch schon wieder ein bisschen besser aus, was das Personal angeht.
So, jetzt die Kuriosität. Denn ich habe ja, nachdem ich deinen Text gelesen habe, wieder Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch 3 Punkte aus dem Spiel rausziehen. Denn, ganz, ganz verrückte Sache. Stierlin hat gelb-rot bekommen. Ja. In der Nachspielzeit war es, glaube ich, schon, oder?
Nachspielzeit.
Taktisches Foul. Aber er hatte gar keine erste gelbe Karte bekommen. Er hat quasi nur die zweite und direkt gelb-rot. Wie kam es dazu? Kannst du ja mal auflösen.
Ja, das wäre eigentlich auch schon die Story der Woche
gewesen. Eigentlich hätte das gereicht, ja, aber.
Ja, also war eigentlich klar, ne, taktisches Foul war halt, ja. HFC stand sehr hoch, wollte noch dieses 1-0 erzwingen und dann gab es halt einen Konter und dann, ja, Foul, gelb, lo, klar. Und dann auf einmal gelb-rot. Da denkt man erst nur, ja, vielleicht hat er irgendwie gemeckert oder so, aber der war recht schnell. Aufgrund der ganzen Aufregung kann man das ja immer so ein bisschen von der Tribüne schmecken. Ja, irgendwas stimmt hier irgendwie nicht. Und ja, letztendlich war es so, er hatte einfach noch keine gelbe Karte gesehen und sah trotzdem gelb-rot. Und was sich wohl daraus dann erklären ließ, und der Schiedsrichter hat das jetzt wohl auch laut HFC schon eingestanden, dass er in der ersten Halbzeit, als Marius Hauptmann an der Seitenlinie einen Foul begangen hatte, dem gelb gegeben hat, hat er wohl sich wohl die falsche Nummer aufgeschrieben. Weil Hauptmann hat die 23, Stierlin hat die 13. Und hat dann,
ich habe gerade überlegt, sehen die denn so ein bisschen ähnlich aus? Ein bisschen, oder? Also man könnte jetzt auch so rein phänotypisch, rein vom Äußerlichen her...
Ja, möglich. Aber ich glaube, der schreibt halt wirklich aus die gelbe Karte einfach nur eine Nummer. Und hat dann, entweder er hat es einfach falsch gesehen oder er hat vielleicht so unsauber in der Aufregung irgendwie und dann sah das für ihn so aus. Ja, ist natürlich ein Fehler, der darf eigentlich nicht passieren.
Ja, lebt man ja auch eigentlich nie.
Also Robert Schröder hat gesagt, ich habe es auch noch nie gesehen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Stadion unterwegs. Ja, was könnte die Konsequenz sein?
Und jetzt ist meine Hoffnung, genau, jetzt kommt die Hoffnung. Also, was kann man jetzt machen?
Die Spielordnung des Nordostdeutschen Fußballverbandes, die tatsächlich die Tür öffnet für ein Wiederholungsspiel, weil, jetzt muss ich das mal ablesen.
Lies ruhig ab.
Ein Einspruch gegen die Spielwertung ist laut Artikel 10 der Verfahrensordnung möglich bei, Zitat, einem Regelverstoß des Schiedsrichters, wenn der Regelverstoß die Spielwertung als verloren oder unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat.
Genau, und eine gelb-rote Karte in der Nachspielzeit.
Das ist jetzt die Frage, auf gut Deutsch.
Ist ja eine, hat es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst, weil der Stierlin hätte ja noch ein Tor gemacht.
Hätte vielleicht noch den Ball eingeköpft in der 96.
Hätte noch ein Tor eröffnet.
Ja, genau, irgendwie also sowas.
Das wäre natürlich die Möglichkeit, das zu argumentieren. Das liegt jetzt aber beim HFC, diesen Einspruch auch einzulegen. Gestern, als wir nachgefragt haben, waren sie da noch so ein bisschen zurückhaltend, haben halt gesagt, ja, der Schiedsrichter hat seinen Fehler eingestanden und man hat den offiziellen Spielbericht als falsch abgelehnt, aber sonst wollte man da noch nicht so richtig aus der Deckung kommen.
Aber als HFC müsste man es eigentlich probieren, oder? Man müsste einfach sagen, hier.
Ich glaube, es war jetzt noch ein bisschen offen, ob da heute noch was passiert. Kleine Randnotiz, also ich kann mich nur an, glaube ich, mal 3 gelbe Karten 1860 München, Marco Kurz oder sowas.
Ja, sowas schön.
Anfang der Nullerjahre.
Ja, das gab es mal, weiß nicht, ob bei der kroatischen Nationalmannschaft, dass nicht der Simonic mal 3 gelbe Karten gekriegt hat.
Oder ja, sowas könnte auch mal passieren.
Die Frage, also ich gehe mal davon aus, also erstmal Stierlin, die Sperre wird annulliert werden. Kann man auch einführen, dass es, former Schiedsrichter hat ja auch gesagt, war einfach ein Fehler, der wird am Mittwoch spielen können gegen Chemnitz. Die Frage ist, macht man es als HFC auch in Angesichts der Randale, auch wenn man jetzt sagt, man könnte es argumentieren. Ich glaube nicht, dass man Erfolg haben wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Verband
wird sagen, das war
zu kurz und das so, weiß ich nicht, inwieweit man da dann noch Möglichkeiten hat, irgendwie. Und vielleicht sagt man auch einfach angesichts des Ganzen drumherum und dieses Spiels, komm, lass gut sein und wir müssen uns die Punkte halt an anderer Stelle wieder ehrlich verdienen.
Wir werden sehen, aber ich habe ja noch ein bisschen
Hoffnung. Vielleicht ja am Mittwoch in Chemnitz schon.
Gerne. Ja, aber wahrscheinlich würde es dann wirklich nicht durchgehen. Genau, Mittwoch, Chemnitz, also absolut kurios, dieses Spiel, also Kuriositäten, die man eigentlich auch nicht haben möchte. Jedenfalls die erste auf keinen Fall mit der Randale, die zweite ist ein bisschen witzig.
Aber jetzt quasi über ein Spiel nur haben wir jetzt, sonst reden wir über viele Themen, heute haben wir quasi über ein Spiel jetzt schon eine halbe Stunde geredet.
Genau, deswegen nur der kurze Ausblick, englische Woche für den HFC.
Jawohl.
CFC am Mittwoch, die sind
so
ordentlich drauf, aber jetzt auch nicht überragend.
Durchschnittlich gestartet, würde ich jetzt mal sagen.
Also die werden mit dem Aufstieg nichts zu tun haben, haben auch eine, ich sag mal, durchschnittliche Mannschaft.
Ich glaube, Dahmer müsste gesperrt sein, hat er jetzt rot gesehen.
Ex-HFC-Spieler ist gesperrt. Jonas Marx hat, glaube ich, 1-2 Tore als Joker mal gemacht, der ehemalige HFC-Spieler. Aber ja, das ist jetzt keine Mannschaft. In Chemnitz zu gewinnen ist jetzt nicht so einfach, aber es ist jetzt auch keine Mannschaft, die ich auf einem Niveau von Erfurt oder Lok Leipzig einsortieren würde.
Und die gute Nachricht ist?
Wir übertragen.
Yes. Jeder kann das gucken, der Abonnent der Mitteldeutschen Zeitung ist, beziehungsweise sich da so einen Pass holt. Ich weiß gar nicht, man muss da auch was abschließen, wenn man es nicht
einfach
hat.
Einfach MZ.de ansteuern
MZ.de am Mittwoch gucken, und genau.
Durchklicken.
Und dann findet man das schon genau raus. Mal gucken. Wie gesagt, das ist halt auch dadurch, dass die Liga da oben so eng ist, ist ja eigentlich geil, ja. Aber für uns, also ich hätte es gerne mit ein bisschen mehr Abstand, also, aber eigentlich ist es cool. Und da ist halt jedes Spiel auch irgendwie wichtig, entscheidend. Und da musste ich bei jedem Spiel da irgendwie Punkte holen. Sonst bist du ganz schnell irgendwie Fünfter, Sechster.
Ja. Also ich glaube, womit man sehr zufrieden sein könnte, dann kommt am Samstag Heimspiel gegen Aufsteiger BFC Preußen.
Die auch nicht schlecht gestartet sind, die sind eigentlich ganz gut dabei.
Das ist, glaube ich, eine ähnliche individuelle Qualität wie CFC. Und dann geht es auswärts zur Angst, Fahrt nach Zwickau. Wenn man danach immer noch Tabellenführer ist, dann kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein nach den drei Spielen. Egal, wie viele Punkte man geholt hat. Ich sage jetzt, mach diesmal kein Tippspiel. Aber
ja,
ich
glaub, wenn man danach, schon fast wieder beim Tippen, ja.
Wenn man danach Tabellenführer immer noch ist, dann ist, glaube ich, dann ist.
Also jetzt haben wir was, 19 und du sagst, danach haben wir 28 nach den drei Spielen.
Ich würde sagen, 7 sind okay jetzt aus den drei Spielen.
Das 7 wäre eine ordentliche Ausbeute.
Das wäre schon sehr gut.
Okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir haben das jetzt mal nicht getippt.
Nee, aber wie gesagt, es hängt ja dann auch wieder von der Konkurrenz ab. Aber im Oktober
kommen
dann die Spiele gegen Alt-Glienicke und gegen Lok. Und wäre ganz gut, wenn man in die Spiele vielleicht als Tabellenführer reingeht.
Absolut. Und Lok fängt jetzt auch an, Tore zu schießen.
Ja.
Deswegen ist ja jetzt auch nur noch zwei Tore Unterschied bei der Tordifferenz. Ja. Also insofern, ja, HFC viele Tore und gewinnen natürlich. Okay, dann danke ich euch beiden. Gerne. Oder? Haben jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Nö, haben
nicht so auf dem Zettel. Wir hören uns dann nach Zwickau wieder.
Genau, wir hören uns dann nach Zwickau wieder und haben dann, können dann hoffentlich eben über eher spielerisch-inhaltliche Sachen sprechen, beziehungsweise werden dann vielleicht auch noch ein paar Updates zu den Sachen, die wir heute gesprochen haben.
Ja, bestimmt nochmal, was jetzt so bei der Rendale noch rausgekommen ist.
Genau, und wenn ihr das immer sofort wissen wollt, dann guckt natürlich immer bei der MZ die umfassendste HFC-Berichterstattung der Welt.
Kommentiert hier drunter, wo ihr auch immer das hört, und abonniert uns und gibt
schickt uns irgendwas, Sterne. Wenn euch was interessiert oder wenn eure Meinung, wollen wir natürlich auch, können wir uns natürlich auch gerne mal hier mit in den Podcast nehmen, wenn da irgendjemand sagt, der hat so etwas zu sagen. Dann immer her damit. Genau, und dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao.
Athen, auf Wiedersehen.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.